Komm während der Predigt einfach näher darauf oder geh da näher darauf ein und dann werdet ihr verstehen, warum. Ich möchte zuerst gerne nochmal beten. Vater, ich danke dir, dass du mich die letzten Monate mit Worten gefüllt hast, mit einem Thema gefüllt hast und bewegt hast, Herr, was zu mir selber gesprochen hat, ja, und was ich hier gerne heute Morgen weiterbringen möchte und weitergeben möchte. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in die Worte, die ich hier vortrage, dass du Leben dort hineinhauchst, dass diese Worte einfach in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fallen und dass du an uns arbeiten kannst. In Jesu Namen. Amen. Ja, wie gerade schon gebetet, ich möchte euch teilhaben lassen an einem Thema, was mich die letzten Monate ganz stark selber bewegt hat und ein Stück weit so zu mir gesprochen hat, wo ich selber gesagt habe, hey, da sind Dinge in meinem Leben, danke Tommy, da sind Dinge in meinem Leben, da brauche ich selber Veränderung, da muss ich an mir arbeiten. Und das Thema heißt oder ist Leidenschaft in meiner Beziehung zu Gott oder was hat diese Leidenschaft, wenn sie denn vielleicht nicht mehr da ist, gegebenenfalls erlöschen lassen. Und ich starte mal die Predigt mit einer Frage: Wer von euch ist denn verheiratet? Ja, ich hatte am 6. Juni meinen 27. Hochzeitstag. Und wenn ich heute so zurückdenke, dann war das, dieser Tag der Hochzeit, war eigentlich einer der aufregendsten Tage in meinem ganzen Leben. Vielleicht waren da noch zwei Tage, wo unsere Kinder geboren wurden, die waren auch sehr aufregend, aber der Hochzeitstag war wirklich so der mit Abstand aufregendste Tag. Und ja, ich habe so damals meine große Liebe, meine Frau Barbara, heutige Frau Barbara, kennengelernt. Und man geht gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Irgendwann trafen wir dann die Entscheidung, wir wollen heiraten und haben dann angefangen, diesen Tag zu planen. Haben überlegt, wen laden wir denn alles ein? Was gestalten wir für eine Hochzeitskarte? Wo wird die Hochzeit stattfinden? In welcher Kirchengemeinde? Wo werden wir heiraten? In welchem Saal, wo werden wir feiern, was wird es zu essen geben? Dann gab es, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt damals noch diese Art der Geschenkebücher, die man selber gebastelt hat. Wir haben irgendwelche Otto-Kataloge genommen, uns da Sachen ausgeschnitten und eingeklebt auf irgendwelche Blätter, die die Gäste dann rausnehmen konnten aus dem Katalog. Da waren jede Menge Dinge darauf, alles, was wir so für unseren ersten gemeinsamen Haushalt gebrauchen konnten. Ja, und dann hast du selber angefangen, dich vorzubereiten. Hast bis zum Friseur gegangen, hab mich schick gemacht, bin einkaufen gegangen, hab einen Anzug ausgesucht für mich. Und Anzüge, sage ich euch ganz ehrlich, waren damals echt eine Herausforderung für mich. Ich war Kfz-Mechaniker und Anzug und Krawatte kamen in meinem Wortschatz nicht so unbedingt vor. Und meine Frau ist zum Friseur gegangen, hat ihre Nägel machen lassen, hat sich ein tolles Hochzeitskleid ausgesucht. Alles nur, um mir wirklich gut zu gefallen an diesem Tag. Man gibt alles, um seinem Partner, seiner Braut oder dem Bräutigam zu gefallen. Die Bibel vergleicht die Gemeinde, uns als Gemeinde, als Braut, die Jesus eines Tages zu sich holen möchte. Und wenn die Bibel die Gemeinde als Braut vergleicht, dann glaube ich, gibt es kein größeres Bild für Leidenschaft als eine Braut und einen Bräutigam. Wenn die Bibel die Gemeinde als Braut vergleicht, erkennen wir daran, dass Gott eine unglaublich leidenschaftliche Beziehung zu uns haben möchte. Als damals dieser Tag näher rückte, stand ich damals am Altar und dann ging die Türe auf und mein Schwiegervater trat mit meiner Braut am Arm rein und führte sie langsam zu mir hin. Und ich stand da und war bewegt, war geflasht. Ich hätte mich jetzt am liebsten losgerissen vom Altar und wäre ihr entgegengerannt. Das ist Leidenschaft. Und wenn die Bibel die Gemeinde als Braut vergleicht, dann glaube ich, möchte Jesus gerne eine Braut, die auch voller Leidenschaft ist, die sich am liebsten losreißen würde und würde ihm entgegenrennen, wenn er mit ausgebreiteten Armen eines Tages vor ihr steht. Also Jesus sehnt sich nach einer Braut, die nicht irgendwie gelangweilt und desinteressiert ist. Stellt euch vor, ich hätte damals am Altar gestanden und da wäre meine Frau reingekommen, ungepflegt, gar kein Interesse an diesem Tag, lässt diesen Tag einfach nur so über sich ergehen. Ich glaube, das wäre in einer Tragödie geendet. Und deswegen ist mir das so bewusst geworden, was das bedeutet, wenn die Bibel die Gemeinde, wenn Gott die Gemeinde als Braut bezeichnet. Wir erkennen daran, wenn Gott sein Bestes gegeben hat, seinen einzigen Sohn, das Beste, was er hatte, wenn Jesus sein ganzes Leben dem gewidmet hat, uns den Weg zu Gott freizumachen, dann sehen wir einfach, welche Leidenschaft Gott zu uns hat und wie leidenschaftlich er ist in seiner Beziehung zu uns. Dann sehen wir, dass Gott eine unglaubliche Sehnsucht zu uns hat. Was ist Leidenschaft? Wir verbinden das Wort Leidenschaft in der heutigen Zeit oder wird heute in der heutigen Zeit oft mit Sexualität und wie auch immer verbunden. Leidenschaft hat auch was mit Liebe zu tun, ja. Und wenn wir es genau nehmen, wenn du etwas wirklich liebst, dann hast du Leidenschaft dafür. Und wenn du für etwas Leidenschaft hast, dann liebst du es auch. Also diese beiden Dinge gehören untrennbar miteinander zusammen. Es gibt keine echte Liebe ohne Leidenschaft und es gibt keine echte Leidenschaft ohne Liebe. Und wie das Wort Leidenschaft sagt, heißt das ein Stückchen auch Leidensbereitschaft. Ich bin bereit für das, für meinen anderen, für meinen Partner, für das, was ich gerade liebe, auch zu leiden ein Stück. Leidenschaft lässt unser Herz höher schlagen. Leidenschaft erfreut uns. Leidenschaft treibt uns an und lässt uns über unsere Grenzen hinauswachsen. Leidenschaft steckt auch nicht sofort den Kopf in den Sand, wenn es mal nicht so läuft, wie es geplant ist. Und Leidenschaft lässt uns dranbleiben. Wir sehen samstags in jedem Fußballstadion sehen wir Leidenschaft. Da sind Fans, die zusammen ihren Verein feiern oder bereit sind, für ihren Verein zu leiden. Die Dortmunder mussten zum Beispiel letztes Jahr ziemlich viel für ihren Verein leiden. Aber ein echter Fan geht sogar zusammen mit seinem Verein unter. Bei meiner Tochter sehe ich ganz viel Leidenschaft, wenn es um ihren Freund oder um ihr Pferd geht. Ein junges Liebespaar, die sind bereit, sich aufzugeben füreinander, sich einander hinzugeben, für den anderen hinzugeben. Gott möchte auch so eine leidenschaftliche Beziehung zu uns. Und Jesus möchte keine gelangweilte Braut, die auf der Couch sitzt und irgendwie diesen Tag entgegenwartet. Er möchte eine Braut, die es kaum erwarten kann, ihren Bräutigam zu sehen. Er möchte eine Braut, die sich geschmückt hat, ihm gefallen möchte, alles dafür tut, ihm zu gefallen. Und ich glaube, dass wir die kommende Zeit nicht überstehen werden, wenn wir nicht voller Leidenschaft für Gott, nicht voller Liebe für ihn sind. Denn diese Leidenschaft lässt uns dranbleiben, auch in schweren Zeiten. Wenn wir voller Leidenschaft sind und für eine Sache brennen, kann uns nichts mehr davon abbringen. Und wenn ich nun hier von hier vorne in eure Gesichter schaue, dann sehe ich ein paar Menschen, da ist echt Leidenschaft, da ist Liebe da. Dann sehe ich ein paar Menschen, deren Gesichtsausdruck kann ich nicht so ganz deuten. Und dann sehe ich auch ein paar Menschen, die recht abgekämpft sind, die vielleicht müde sind, frustriert sind, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Wie sieht es bei dir aus? Fühlst du dich vielleicht gerade ganz anders als leidenschaftlich? Wie sieht es mit deiner Beziehung zu Gott aus? Wo ist deine Leidenschaft in deiner Beziehung zu Gott? Ich möchte, dass wir uns jetzt mal so eine Minute Zeit nehmen und einfach mal uns selber fragen, stille werden und fragen, wie sieht es denn ganz persönlich in meinem Leben aus? Und ich bitte euch, seid einfach ehrlich zu euch selber. Ihr könnt die Augen dabei schließen, ihr könnt sie offen lassen. Lasst uns mal eine Minute innehalten. Ja, ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis du gekommen bist. Aber ich glaube, dass einige Menschen auch hier sind, die ihre Leidenschaft vielleicht ein Stück weit verloren haben. Und wenn wir unsere Leidenschaft in unserem Leben verlieren, dann ist das meistens so ein schleichender Prozess. Das kennen wir vielleicht auch ein Stück weit aus unserer Ehe oder aus unserer Beziehung. Fängst an, zu Hause die Socken liegen zu lassen, deine schmutzige Wäsche fliegt auf einmal irgendwo rum. Da schleichen sich Dinge ein und irgendwann spricht dein Partner oder deine Partnerin dich an und sagt, hör mal, das geht so nicht weiter. Kennt vielleicht jeder von uns. Und in unserer Beziehung zu Gott gibt es auch Dinge, die sich da einfach einschleichen können. Was sorgt dafür, dass unsere Leidenschaft abhanden kommt? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Leidenschaft in meiner Beziehung zu Gott da bleibt? Das sind Fragen, die mich so in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben. Und ich habe da so ein paar Antworten gefunden und möchte euch einfach daran teilhaben lassen. Ich habe das aufgeteilt in 7 Antworten und ich bin davon überzeugt, es gibt noch weitaus mehr Antworten dazu. Und man könnte über jede dieser Antwort könnte man eine eigene Predigt halten. Aber so weit wollen wir es hier heute nicht kommen lassen. Die erste Antwort, die ich gefunden habe, ist Frustration im Gegensatz zu einem Lebensstil der Dankbarkeit. Was bist du für ein Mensch? Ist bei dir das Glas eher halb leer oder halb voll? Bist du jemand, der ganz schnell nur die negativen Dinge in seinem Leben sieht? Jemand, der an allem herumnörgelt und an allem etwas auszusetzen hat? Der sich ständig aufregt über alles Mögliche? Oder siehst du eher die positiven Dinge in deinem Leben und lässt auch mal 5 gerade sein? Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Gottes Wille ist, dass wir dankbar sind in allem. Wenn Gott sagt, dass wir dankbar sein sollen in allem, dann möchte er nicht, dass du für die Situation, in der du gerade bist, dankbar bist, sondern dass du in dieser Situation dankbar bist. Dann möchte er nicht, dass du gerade dankbar bist dafür, dass dein rechtes Knie gerade wehtut, sondern dass du dankbar bist, dass du ansonsten gesund bist und dein linkes Knie in Ordnung ist. Dann möchte er nicht, dass du dankbar bist, dass dein Konto gerade leer ist und du gar nicht weißt, wie du die Miete bezahlen sollst, sondern dann möchte er, dass du dankbar bist, dass er dich bis hierhin geführt und getragen hat und dass er es auch weiter tun wird, weil er es dir zugesagt hat. Dann will er nicht, dass wir uns aufregen über Dinge, die in unserem Land nicht gut laufen, sondern dankbar sind für die Dinge, die gut laufen und dass wir in einem Land wohnen, wo es uns trotzdem wirklich noch so gut geht. Er möchte, dass du dankbar bist, dass er dir zugesagt hat, dass er bis ans Ende der Welt bei dir ist und dass niemand und nichts dich aus seiner Hand reißen kann. Eine tiefe Einstellung der Dankbarkeit lässt Leidenschaft in unserem Leben am Leben. Und wenn du dankbar bist und Dankbarkeit zu einer Lebenseinstellung von dir wird, dann werden Pfeile der Frustration werden an dir abprallen. Aber wenn du nicht dankbar bist, dann kann sich Frustration immer weiter ausbreiten. Wenn du dankbar bist, dass Gott dich mit einer tollen Frau und einem tollen Mann gesegnet hat, dann werden Dinge, die deine Beziehung gefährden können, werden nicht so schnell einen Fuß in die Türe kriegen. Und genauso ist das, wenn du Dankbarkeit gegenüber Gott zeigst. Immer wieder, wenn das zu einer Lebenseinstellung wird, wird Frustration sich nicht so schnell ausbreiten und Leidenschaft wird da bleiben. Also führe einen Lebensstil der Dankbarkeit. Die zweite Antwort, die ich gefunden habe, ich habe sie mal ein hartes Herz genannt. Viele Menschen bekommen ein hartes Herz, weil sie eine Menge Ungerechtigkeit in ihrem Leben erfahren haben. Oder weil Sorgen und Nöte sie haben in ihrem Leben hart werden lassen. Und wenn du feststellst, dass die Nöte und Belange anderer Menschen in dir kein Erbarmen mehr erzeugen oder kein Mitleid mehr erzeugen, dann kann auch keine Leidenschaft in dir wachsen. In Hesekiel 36, Vers 26 sagt Gott, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott möchte, dass du ein weiches Herz hast und sensibel bist für die Belange anderer Menschen. Jesus selbst spricht davon, dass in der letzten Zeit die Gesetzlosigkeit und in einer anderen Übersetzung steht die Ungerechtigkeit immer mehr Überhand nehmen wird und dass dadurch die Liebe in vielen und in einer anderen Übersetzung steht auch in den meisten erkalten wird. Das steht in Matthäus 24, Vers 12. Was hat Liebe mit Leidenschaft zu tun, haben wir vorhin gehört. Ganz einfach, Liebe und Leidenschaft gehören zusammen. Und von wem spricht Jesus hier, wenn er sagt, in der letzten Zeit wird die Liebe in vielen oder in den meisten erkalten? Er spricht von uns Christen. In uns ist die Liebe Gottes ausgegossen worden. Und die Liebe kann nur in jemandem erkalten, in dem sie wohnt. Und weil dort draußen immer mehr Chaos entsteht, wird in vielen Christen oder in den meisten Christen, und in den meisten heißt mehr als 50 von 100, die Liebe erkalten. Wir können uns noch so sehr über die Ungerechtigkeit in unserem Land aufregen. Wir können uns noch so sehr über Gesetzlosigkeit der Menschen, die hier schlimme Dinge tun, ärgern. Wir können uns noch so sehr über den Dieselskandal, und meine Frau wird jetzt schmunzeln, aber wie gesagt, ich halte diese Predigt ein Stückchen weit mir selber und mir sind wirklich selber in meinem Leben Dinge aufgefallen, die, wo ich gesagt habe, da muss ich mich einfach ändern. Wir können uns noch so sehr über verschiedene Dinge aufregen, aber wir müssen uns unbedingt davor hüten, kalt und hart zu werden. Kälte und Härte, Ärger, ist wie ein Geschwür, wie Rost, der Löcher in unser Herz frisst, dass die Liebe ausfließen kann. Lass nicht zu, dass Ärger dich übermannt. Achte darauf, dass die Liebe in dir nicht erkaltet, dass du dich nicht ärgerst und aufregst über Dinge in unserem Land, die du sowieso nicht ändern kannst. Und lass dir neu von Gott ein fleischernes Herz geben. Er hat es zugesagt. Was sensibel ist für die Belange anderer ist, was sensibel für seine Liebe ist, dann kann auch Liebe wieder neu in dein Herz eingefüllt werden. Die dritte Antwort, die ich gefunden habe, mangelnde Beziehungspflege. Matthäus 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wisst ihr, warum wir ins Kämmerlein gehen sollen? Gott möchte ganz exklusiv eine Zeit mit dir haben. Nicht mit dir und deinem Handy, nicht mit dir und dem Fernsehen, nicht mit dir und anderen Ablenkungen, sondern er möchte Zeit mit dir haben, Gemeinschaft mit dir haben. An einer anderen Stelle heißt es, betet ohne Unterlass. Auch das ist eine Stelle, wo es nicht nur darum geht, unsere Anliegen permanent vor seinen Thron zu bringen. Die sind auch wichtig, ja. Aber Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und Gott legt ganz viel Wert darauf, Zeit mit uns, qualitativ gute Zeit mit uns zu verbringen. Stell dir vor, du verlässt morgens das Haus, stehst morgens auf, verlässt wortlos das Haus, kommst abends von der Arbeit gestresst und genervt wieder, ein kurzes, knappes Hallo, nimmst dir eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank, setzt dich vor den Fernseher, abends um 22:45 gehst du ins Bett und am nächsten Tag das gleiche Spiel wieder von vorne. Wie lange wird deine Ehe gut gehen? Ich gebe ihr nicht lange. Das wird nicht lange funktionieren. Und eine Beziehung lebt nur dann, wenn sie gepflegt wird. Wir müssen uns aufeinander einlassen, nicht nur unser Ding durchziehen. Und unsere Beziehung zu Gott ist genauso. Wenn wir diese Beziehung zu ihm nicht pflegen, sondern wenn wir immer nur zu ihm kommen, wenn ich gerade was von ihm brauche, wenn ich immer nur einmal in der Woche sonntags in den Gottesdienst gehe, um mir hier einmal die Seele streicheln zu lassen und sonst nichts mit ihm großartig zu tun habe, dann wird meine Beziehung zu ihm nie tiefer werden. Dann wird sie nie intensiver werden. Und dann wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, warum er Gott so wenig in seinem Leben erlebt. Aber wenn du Zeit mit Gott verbringst, ihm aus tiefem Herzen Lobpreis entgegenbringst, ehrt ihn das. Er sagt, wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Wenn du Zeit mit deiner Frau und deinem Mann verbringst, du tiefe Gespräche mit ihr führst oder mit ihm, dann wird eure Beziehung tiefer, herzlicher, intensiver. Und in unserer Beziehung zu Gott ist das genauso. Mein Opa war 35 Jahre Pastor in einer Gemeinde in Mülheim. Und mein Opa hat mir einmal gesagt, geh nie ohne Gebet und Gottes Wort morgens aus deinem Hause fort. Eigentlich ein schlauer Spruch. Und ich habe irgendwann angefangen, morgens erst eine Viertelstunde eher aufzustehen, habe vor der Arbeit meine Andacht gehalten. Aus der Viertelstunde wurde eine halbe Stunde. Aus der halben Stunde ist heute eine ganze Stunde geworden. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mir auf die Schulter klopfen möchte, sondern weil ich einfach ein Verlangen entwickelt habe, eine Sehnsucht, ein Verlangen nach mehr von Gott. Und dieses Verlangen wird in dir wachsen, wenn du dich auf dieses Experiment einlässt. Fang mit 5 Minuten an. Steh 5 Minuten vorher auf und halte eine intensive, eine qualitativ hochwertige Zeit mit Gott und du wirst merken, wie eine Sehnsucht in dir entsteht nach mehr, wie Leidenschaft entsteht nach mehr. Gott sehnt sich danach, dass du nicht nur eine Sonntagsbeziehung führst, sondern er möchte jeden Tag mit dir Gemeinschaft und Zeit haben. Er ist immer da, aber wir sind oft nicht da. Und es ist ihm wichtig, dass deine Beziehung zu ihm tiefer wird. Die 4. Antwort, die ich gefunden habe, Krankheit und Sorgen. Krankheit und Sorgen oder Probleme haben eine ganz große Macht, eine ganz starke Macht. Sie ziehen oft unseren Blick weg von Gott und legen den Fokus auf die Krankheit oder auf die schlimme Situation. Matthäus 14, 29 bis 30, da steht eine ganz coole Geschichte. Da sprach er, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Hey, Petrus läuft gerade auf dem Wasser. Er erlebt gerade das größte Wunder in seinem Leben. Und Jesus steht mit ausgebreiteten Armen vor ihm. Und wo richtet er den Blick auf? Drauf? Auf die Sorge, auf das Problem. Da kommt der Wind, da kommen die hohen Wellen und fängt sofort an zu sinken. Genauso ist das mit den Sorgen in unserem Leben. Sie haben eine Macht, den Blick auf sich zu ziehen. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, halte deinen Blick auf Jesus gerichtet. Sonst verlieren wir unseren Halt. Und der Teufel weiß genau, wie er solche Sorgen und Probleme in unserem Leben einsetzen kann. Jedes Mal, wenn ich predigen soll, und das ist jetzt heute hier in der Gemeinde erst das 2. Mal, aber ich hatte diese Predigt bereits im Dezember vor, bin eine Woche oder 3 Tage vorher krank geworden, konnte das nicht. Dann im März hatten wir einen neuen Termin gefunden, dann wurde 3 Tage vorher dieser Termin abgesagt, weil das terminlich hier in der Gemeinde sich mit etwas anderem überschnitten hatte. Jetzt haben wir diesen Termin, heute darf ich hier stehen und ich erlebe seit 6 Wochen in meiner Firma wirklich Anfechtung. Der Teufel versucht uns Sorgen, Steine in den Weg zu schmeißen, die den Blick weg von Jesus ziehen. Genau deswegen möchte Gott, dass wir alle Sorgen auf ihn werfen. 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für uns. Warum sollen wir die Sorgen auf ihn werfen? Weil er uns liebt, weil er für uns sorgen möchte und weil er möchte, dass unser Blick auf ihn gerichtet bleibt. Die 5. Antwort, die ich gefunden habe, Reichtum und Wohlergehen. Ich nenne sie auch mal Volk Israel-Mentalität. Auch Reichtum und Wohlergehen können uns manchmal ganz langsam wegdriften lassen aus einer intensiven Beziehung zu Gott. Wir haben letztens im Hauskreis darüber mal gesprochen und einfach mal so das Ganze so ein bisschen im Kopf durchgespielt. Viele Christen sehnen sich nach finanzieller Unabhängigkeit, nach einem Konto voller Geld, nach einem Lottogewinn. Und wir haben so rumgesponnen, ja, ich würde der Gemeinde erstmal das Haus bezahlen und dass wir keine Schulden mehr haben. Ja, ich würde meinen Geschwistern was Gutes tun. Und ich glaube, du würdest dir selber auch einiges Gutes tun. Jesus selber spricht davon, dass Reichtum und die Freuden der Welt, die schönen Dinge, die Vergnügungen des Lebens eine Gefahr für unseren Glauben sein können. Lukas 8, Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Hier sagt Jesus selber, dass der Wohlstand bei vielen Menschen das Wort Gottes erstickt. Wenn wir in die Bibel schauen, ins Alte Testament, das Volk Israel war gerade angekommen in seinem verheißenen Land, im Land Kanaan, in dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Sie hatten unglaublichen Reichtum mitgebracht aus Ägypten, weil die Ägypter ihnen ihren ganzen Schmuck geschenkt haben. Dann sind sie in einem Land angekommen in Kanaan, wo die Felder toll beschaffen sind, wo Milch und Honig fließt, wo tolle Früchte wachsen. Und ihnen geht's gut. Sie haben ihre Feinde im Umfeld, haben sie besiegt. Und sie fangen langsam an, sich von Gott zu entfernen. Fangen auf einmal an, anderen Göttern Altäre zu bauen, anderen Göttern zu dienen, anderen Göttern nachzubauen, nachzurennen. Und dann lässt Gott Dinge zu, die sie wieder ganz neu in seine Arme treiben. Sie fangen an zu schreien, hey Gott, warum hast du uns verlassen? Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Gott erbarmt sich ihnen, schenkt ihnen wieder Frieden, schenkt ihnen wieder Ruhe. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los und sie fangen wieder an, sich von Gott zu distanzieren. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind genauso. Wenn unser Konto ständig voll ist, verlieren wir den Blick dafür, abhängig zu sein von ihm. Ich glaube, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Absolut. Aber Gott kennt uns besser, als wir uns selber manchmal kennen. Und deswegen glaube ich, dass er auch manchmal Dinge zulässt in unserem Leben, die uns einfach den Blick auf ihn behalten und das Bewusstsein, dass wir von ihm abhängig sind. Wir lesen, dass Paulus auch so eine Art Stachel im Fleisch, nannte er es, hatte. Gott wollte ihm damit zeigen, hey, dir soll es an meiner Gnade genügen. Pass auf, dass du nicht lau und träge wirst in den Zeiten, wo es dir gut geht. Vielleicht sagst du auch, dir geht es total gut und irgendwie, ich habe gar keine Sorgen, es läuft. Aber gerade dann laufen wir Gefahr, uns auch ein Stück weit von Gott zu distanzieren, zu entfernen. Ich komme jetzt zum vorletzten Punkt. Ich habe ihn mal genannt, keine Träume und kein Ziel für mein Leben. Wir Menschen, wir brauchen Ziele in unserem Leben. Wenn wir keine Träume, keine Ziele haben, keine Herausforderungen haben, dann neigen wir dazu, auf der Stelle zu trampeln. Und ein bekannter deutscher Sänger hat einmal geschrieben, Stillstand ist der Tod. Ja, Stillstand ist auch in unserem Leben einfach Rückschritt, weil wir es nicht bei dem Stillstand belassen, sondern es wird sich wieder zurückentwickeln. Wenn du nicht das Ziel hast, in deinem Leben deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, wird sie nicht tiefer werden. Wenn du nicht das Ziel hast, Reich Gottes zu bauen, wird da nichts draus. Ein Ziel mag sein, dass du versuchst, hier auf der Erde als Christ irgendwie zu überleben und im Himmel eines Tages anzukommen. Ist ein ehrenwertes Ziel, aber ich glaube, Gott möchte mehr. Er möchte Leidenschaft. Er möchte ein Verlangen, dass du auch andere damit erreichst. Vor einigen Jahren sprach mich Gerd Ersfeld hier in der Gemeinde an. Einige von euch kennen ihn. Und er war Ältester hier in der Gemeinde. Und er sprach mich an und sagte, David, ich sehe in dir ein bisschen Potenzial und ich möchte dich hier ein Stück weit weiter fordern und fördern. Hast du nicht Interesse, dass wir so eine Art Mentoring machen? Lass uns doch mal in regelmäßigen Abständen zusammensetzen und einfach sprechen miteinander. Und in unserem ersten Treffen fragte er so, David, kennst du die Berufung für dein Leben? Weißt du, was Gott für eine Berufung für dich hat? Habe ich gesagt, Gerd, das ist eine schwierige Frage, kann ich dir jetzt so gar nicht beantworten. Sagt er, ich stelle die Frage mal anders. Wenn du deine Augen schließt in deiner Zeit, wenn du deine Andachtzeit hast, deine Augen schließt und dir vorstellst, wie kann ich fürs Reich Gottes tätig werden? Wie kann ich Reich Gottes bauen? Was siehst du für ein Bild vor Augen? Mach dir mal bis zum nächsten Mal darüber Gedanken und wenn wir uns in einigen Wochen wiedersehen, dann sprechen wir darüber. Und ich habe angefangen, darüber zu beten und mir Gedanken darüber zu machen und in mir entstand ein Bild vor Augen. Und einige Wochen später trafen wir uns wieder und kamen auf dieses Thema zu sprechen. Und Gerd fragte so, na, welches Bild siehst du vor Augen? Und ich sagte, Gerd, ich sehe ein Bild, aber das ist nicht mein Bild. Das ist nicht von mir, weiß ich nicht, das kann nicht sein. Er sagte, erzähl mal. Und ich erzählte ihm, dass ich mich selber sehe, wie ich auf einer Bühne stehe und predige. Und ich sagte ihm, Gerd, das ist überhaupt nicht mein Ding, das kann ich nicht. Und wer mich kennt, der weiß, wie nervös mich sowas macht, wie unfähig ich mir selber für sowas vorkomme. Ich bin froh, dass ihr heute Morgen, als ich hier die ersten Worte gesprochen habe, den Puls nicht über das Mikrofon gehört habt. Ich bin davon überzeugt, der eine oder andere von euch hätte sofort 112 gerufen. Ich habe in solchen Dingen solch eine Furcht und Unsicherheit gehabt und habe sie heute eigentlich immer noch. Aber Gerd sagte, David, genau das ist es. Das ist deine Aufgabe. Wisst ihr warum? Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und das ist so ein genialer Satz. Wisst ihr, warum Gott nicht die Fähigen beruft, sondern die Berufenen befähigt? Er möchte durch deine Schwachheit mächtig werden. Er möchte durch deine Schwachheit stark werden. Wenn du anfängst, dir Dinge vorzustellen, wo du sagst, die werde ich gar nicht schaffen, dann kann er ganz stark durch dich wirken. Er möchte nicht, dass du selber dir auf die Schulter klopfst und sagst, hey, habe ich toll gemacht, sondern er möchte, dass du ihm das Steuer überlässt und das Ruder in die Hand gibst und sagst, hey, Gott, machst du es. Er möchte nicht, dass wir selber drauf haben. Trau dir Dinge zu träumen, die kühn sind, die mutig sind, wo du vielleicht selber sagst, hey, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber wenn Gott dir ein Bild vor Augen, einen Traum vor Augen gibt, dann wird er alles tun, wenn du dich als Werkzeug zur Verfügung stellst, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Ein Werkzeug für sich alleine ist für nichts Nütze. Ein Werkzeug, wenn ich jetzt hier einen Schraubenschlüssel auf den Tisch lege, der liegt da auch morgen noch, der liegt auch in einem Jahr da noch. Aber wenn du sagst, hey Gott, ich gebe mich als Schraubenschlüssel in deine Hand. Wirke durch mich. Gebrauche mich. Dann wird er es tun. Und wenn du ein Ziel hast, wenn du dann solch ein Ziel hast, dann arbeite auf dieses Ziel hin, auf diesen Traum hin. Und Gott wird für die Erfüllung sorgen. Ich habe hier nichts selber dafür getan, dass ich hier vorne stehe. Ich bin gefragt worden, ob ich diesen Tag hier predigen kann. Und das war dann meine persönliche Überwindung, ja zu sagen. Ich komme zum letzten Punkt. Wer oder was hat die oberste Priorität in deinem Leben? Auch hier wieder Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Viele Menschen stellen ihre Finanzen, ihre Hobbys, ihren Job, was sonst noch alles über ihre Beziehung zu Gott. Sie sagen, zuerst muss ich mal meine Familie ernähren. Ich muss auch für mich sorgen. Ich muss auch Zeit nehmen für mich. Ich brauche auch ein Hobby. Es geht immer nur um mich. Sie strecken sich nach allem Möglichen aus, bevor sie sich nach Gott und nach seinem Reich ausstrecken. Und Jesus spricht hier genau dieses Thema an. Wenn wir das im Kontext lesen, diese Stelle, dann sagt er, wir sollen keine Sorgen uns machen, was wir essen und was wir trinken sollen. Wir sollen uns keine Sorgen machen, was wir anziehen sollen, sondern die Sorgen ihm abgeben. Und wenn wir lernen, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, dann wird er alles hinzutun. Dann wird er dafür sorgen. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht arbeiten gehen sollst, aber du sollst dein Reich vor deine Arbeit stellen. Er möchte, dass du die Finanzen hinten anstellst. Er möchte, dass du deine Hobbys hinten anstellst. Er gönnt dir deine Hobbys. Er gönnt uns, dass es uns gut geht. Aber wir müssen lernen, das Geistliche über das Materielle zu stellen. Und wenn wir das tun, wird er für uns sorgen, egal wofür. Was hat es damit zu tun, dass es unsere Leidenschaft zu Gott raubt? Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass alle Dinge, die uns den Blick wegziehen von Gott, auch die Leidenschaft zu ihm rauben. Und die oberste Priorität sollte der haben und der sein, durch den wir überhaupt sind. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und er wird dir alles geben, was du brauchst. Und so wird dein Feuer zu ihm nicht erlöschen. Er weiß genau, was gut für dich ist. Und wie ich eingangs erwähnt habe, schleichen sich solche Dinge manchmal langsam ein. Gott kann Leidenschaft in uns neu erwecken, wenn wir es zulassen. Er kann Leidenschaft neu in uns bewirken, wenn wir erkennen, was uns wegzieht von ihm. Es liegt an uns. Und wir haben uns ja vorhin diese eine Minute Zeit genommen. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis du da vorhin gekommen bist. Und vielleicht hast du erkannt, dass da irgendwie ein Stück weit Leidenschaft fehlt bei dir. Dass in deinem Leben vielleicht das Feuer so ein bisschen erloschen ist. Dass vielleicht der Docht nur noch glimmt. Vielleicht hast du dich in einem dieser 7 Punkte wiedergefunden. Als ich mir Gedanken über diese Predigt gemacht habe und diese 7 Punkte mir immer klarer wurden, habe ich selber festgestellt, dass Frustration in mir mehr und mehr aufgekommen ist. Ich habe festgestellt, wie ich ein hartes Herz einigen Dingen gegenüber bekommen habe. Und ich habe festgestellt, dass ich manchmal die Prioritäten falsch gesetzt habe. Vielleicht hast du festgestellt, dass du momentan kein Stück sagen kannst, dass du dir wie eine leidenschaftliche Braut vorkommst. Vielleicht hast du auch festgestellt, dass Frustration da ist. Dass du ein hartes Herz bekommen hast, dass deine Beziehung zu Gott nicht gut genug gepflegt hast. Vielleicht haben Krankheit und Sorge dir den Blick auf Jesus geraubt. Und vielleicht geht es dir einfach nur gut und du sagst, hey, alles ist prima, aber auch das hat mich irgendwie weggetrieben. Vielleicht bist du jemand, der kein Ziel hat in seinem Leben. Der irgendwie auf der Stelle tritt. Und vielleicht hast du die Prioritäten falsch gesetzt, wie ich das auch hatte. Aber es gibt eine Lösung dafür. Und der erste Punkt ist die Erkenntnis, wenn du das erkennst. Zu erkennen, dass einer dieser Punkte da ist in deinem Leben, den du ändern musst. Der zweite Punkt ist, Gott um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey Gott, es tut mir leid. Geh auf deine Knie und bete. Und der dritte Punkt, der Wille und die Entscheidung, diese Situation zu ändern. Gott möchte seine Liebe und seine Leidenschaft einfach neu in unsere Herzen ausgießen. Bist du bereit, die Dinge anzugehen, die dich daran hindern? Er möchte eines Tages eine Braut zu sich holen, die alles dafür tut, ihm zu gefallen. Die ihm entgegenrennt, die begeistert ist, wenn sie ihn sieht und die auch hier schon alles dafür tut, ihm zu gefallen. Deswegen habe ich die Lobpreiszeit heute ans Ende des Gottesdienstes gelegt, damit wir heute uns einfach in dieser Lobpreiszeit einfach ganz neu darauf fokussieren und ausstrecken. Und wenn du möchtest, kannst du während dieser Lobpreiszeit, wenn du angesprochen bist, nach vorne kommen und wir als Älteste der Gemeinde beten für dich. Wenn du möchtest, kannst du auf deinem Platz bleiben. Wenn du möchtest, komm nach vorne. Wir überlassen es einfach dir und wir wollen gemeinsam wieder vor den Thron Gottes kommen. Wir wollen gemeinsam mit dir beten, dass Leidenschaft entsteht, dass du Kraft bekommst, Dinge zu ändern in deinem Leben. Gemeinsam mit dir beten, gemeinsam auf die Knie gehen, wie du möchtest. Amen.